Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der 10. Sonntag nach Trinitatis, so in dieser Reihe der angeblich festlosen Sonntage, hat noch eine besondere Bedeutung, weil er in der Nähe des 9. Av nach jüdischer Zeitrechnung liegt, der Tag, an dem der Tempel in Jerusalem zerstört wurde. Deswegen hat dieser Sonntag auch noch unterschiedliche Beinamen aufgrund des Themas, das ihn bewegt. Er heißt Gedenktag der Zerstörung Jerusalems. Er heißt Israelsonntag. Und Gott sei Dank aus der Mode gekommen ist die Bezeichnung Judensonntag. Und wie Sie an den drei Begriffen oder Bezeichnungen schon unschwer erkennen können, hat es auch im Lauf der Kirchengeschichte deutlich unterschiedliche Umgänge mit diesem Thema gegeben. Dieses Thema, wie schaut die Beziehung zwischen Christen und den Kindern Israels aus? Paulus hat zum Beispiel im 11. Kapitel des Römerbriefs geschrieben: Ich will euch dieses Geheimnis nicht verhehlen, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht: Es wird kommen aus Zion der Erlöser, der abwenden wird alle Gottlosigkeit von Jakob. Und dies ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Im Blick auf das Evangelium sind sie zwar Feinde um euretwillen, aber im Blick auf die Erwählung sind sie Geliebte um der Väter willen. Denn Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Denn wie ihr zuvor Gott ungehorsam gewesen seid, nun aber Barmherzigkeit erlangt habt wegen ihres Ungehorsams, so sind auch jene jetzt ungehorsam geworden wegen der Barmherzigkeit, die euch widerfahren ist, damit auch sie jetzt Barmherzigkeit erlangen. Denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Ich gebe ja zu, liebe Schwestern und Brüder, es ist etwas kompliziert, dieses Stückchen aus dem Römerbrief. Und doch sind eigentlich eine ganze Menge ganz wichtige Hinweise drin, die man an mancher Stelle doch gerne anbringen würde. Gerade die Beziehung von uns Christen zu den Kindern Israels, zu den Juden, ist ja alles andere als unbelastet. Und auch in der Zeit des Dritten Reichs, als die Arierpässe ausgestellt wurden, waren ja auch die meisten evangelischen Pfarrer eifrig damit beschäftigt, dies zu tun. Und ich denke, es waren nur sehr wenige, die anhand von erhofften Kirchenbucheinträgen manchem Juden einen Ariernachweis verschafft haben. Die waren wenige. Es ist eine ganz, ganz lange Geschichte, die zurückgeht eigentlich auf die ursprüngliche Konkurrenz zwischen den ersten Christen, damals in und um Jerusalem, und den Juden. Und Paulus greift diese Konkurrenz auf und bietet damals schon eine eigentlich wunderbare Lösung, die sich an einigen Stichworten festmachen lässt. Das eine ist die Verstockung und das andere ist das Erbarmen. Das nächste ist die Berufung und das übernächste ist die Unabänderlichkeit der Entscheidungen Gottes. Gehen wir es mal ein bisschen durch. Paulus sagt, Israel ist jetzt gerade verstockt. Die wollen das, was gerade geschehen ist, dass Gott seinen Sohn in die Welt geschickt hat, einfach noch nicht sehen. Und wir kennen das ja. Man hat früher, ich weiß nicht, ob man es heute noch tut, auch öfters mal gesagt, wenn ein Kind nicht das machen wollte, was die Eltern wollten, hat man gesagt, der Lümmel ist aber verstockt. Im Kindergarten wisst ihr es noch, oder? Ja? Verstockte Kinder. Und was hat man denn mit verstockten Kindern gemacht? Man hat sie doch nicht in die Kühltruhe gelegt, oder? Nein, man ist mit ihnen im Gespräch gewesen, hat sie überzeugt, bis sich diese Verstockung gelöst hat. Ziel ist ja, dass dieses Kind den richtigen und guten Weg geht. Und so sieht es Paulus auch, wenn er sagt, das Volk Israel, die Bewohner Jerusalems, sind halt im Moment verstockt. Im Evangelium haben wir es vorher gehört, Jesus hat das auch schon gespürt, als er über Jerusalem geweint hat. Verstockung braucht also Überzeugung, braucht Gespräch, braucht Begleitung, braucht keine Verurteilung und keine Verdammnis. Aber im Lauf der Kirchengeschichte hat sich tatsächlich so eine, wie ich finde, ganz schwierige Entwicklung relativ früh abgezeichnet. Gott hatte sich Israel erwählt. Unter allen Völkern auf der Welt hat er sich dieses eine Volk erwählt und hat gesagt, ihr sollt nach meinem Willen leben, ihr sollt ein Leuchtturm, ein Beispiel auf dieser Welt sein, wie mein Wille bei Menschen gut gestaltet werden kann. Naja, und Israel war halt so, wie Menschen nur so mal sind, manchmal wie ungezogene oder verstockte Kinder. Es kam immer wieder zu Dingen, die Gott nicht gefallen haben. Es gab dann auch mal die diversen Strafaktionen, wie 721 die Eroberung des Nordreichs und 585 vor Christus die Eroberung Jerusalems durch die Babylonier mit der anschließenden Gefangenschaft. Aber so ist es halt. Die Kinder sind nicht immer wohlerzogen, manchmal sind sie halt auch ungezogen. Und nicht umsonst heißen sie ja Bnei Israel, die Kinder Israels. Und das ist eigentlich was Liebevolles. Nur, als sich dann so langsam die Kirche herauskristallisiert hat, auch als eine Macht nach Macht strebende Institution, war plötzlich diese alte Erwählung am Volk Israel nichts mehr wert. Es hieß, wir sind die Erben, wir Christen. Gott hat seinen alten Bund mit Israel gelöst und wir Christen sind jetzt die Erben des Bundes, wir haben den neuen und es gibt nur diesen einen. Und welche Folgen das hatte, das wissen wir ja aus der Geschichte heraus, bis hin zu den Gaskammern nach Auschwitz. Aus diesem Grund, ihr habt die Erwählung Gottes verschmäht, Gott hat euch verstoßen und jetzt haben wir das Recht, euch alles Leid der Welt zuzufügen. War über viele, viele Jahre lang offizielle theologische Position der Kirche und bis in die 70er Jahre war im Vatikan beim Karfreitagsgottesdienst in den Fürbitten eine Verdammnis des Volkes Israel drin. Es ist jetzt ein paar Jahre her, da haben wir in der Landessynode darüber diskutiert, wie wir unsere Beziehung, unser Verhältnis zum Volk Israel als evangelisch-lutherische Kirche in Bayern gesetzlich festhalten wollen. Wir hatten als einzige Landeskirche noch kein Wort in unserer Verfassung, dass unsere Position zum Judentum, zu den Kindern Israels umschreiben könnte. Wir haben dann die Absicht gehabt, sogar in die Präambel unserer Kirchenverfassung da deutliche und klärende Worte hineinzustellen und haben zu einem doch recht breiten Konsultationsprozess aufgerufen, dass die Formulierungsvorschläge, die wir hatten, in allen Kirchengemeinden, in allen Dekanatsbezirken, in allen Werken und Diensten Gesprächsstoff sein sollten. Die wissenschaftliche Theologie an den Universitäten war gebeten, Stellungnahmen abzugeben, um uns auf diesem Weg zu begleiten, das richtige, heilsame und gute Wort in unsere Verfassung zu schreiben. Im Lauf dieses Prozesses kam einiges ans Licht. Für unsere Generation war es klar, dass Gott ein treuer Gott ist. Und wenn er ein Volk erwählt, dann ist diese Erwählung bleibend. Der alte Bund, das alte Testament. Und der neue Bund, zu dem wir gehören, das neue Testament, ist eine neue Verheißung. Gott hat sich weitere Völker gesucht. Ein Volk unter den Völkern, nämlich die Christen. zusätzlich. Aber die vorhin geschilderte Position, die ja schon sehr alt war, dass Gott das Volk Israel verdammt habe und nur die Christen Träger der Verheißung seien, die war in noch nicht allzu langer Vergangenheit tatsächlich immer noch gängige Meinung. Als in den 50er Jahren, das kam da ans Licht, Theologen das, was heute gängig ist, formuliert haben, Judentum und Christentum sind so etwas wie Geschwister. Die Kinder Israels sind die älteren Geschwister, wir sind die jüngeren Geschwister. Und wer Kinder hat und wer mehrere Kinder hat, der weiß, die Älteren und die Jüngeren, jeder hat seine Rolle, aber sie sind alle gleichermaßen geliebt. In den 50er Jahren, als dieser Ansatz auch in den Landeskirchenrat der Bayerischen Landeskirche getragen wurde, hat ein Oberkirchenrat diese Theologie als, jetzt haltet euch fest, After-Theologie bezeichnet. Das ist wirklich noch nicht so lang her. Und da hätte man sich damals schon gewünscht, dass auch die Mitglieder der Kirchenleitung in den 50er Jahren mal ab und zu häufiger in ihren Paulus, in zum Beispiel in den Römerbrief geguckt hätten, wo wörtlich drin steht, Gottes Gaben und Gottes Berufung können ihn nicht gereuen. Also wenn Gott Menschen oder ein Volk beruft, wenn er ihnen Gaben verleiht, wenn er ihnen eine Position in dieser Welt zuweist, dann reut ihn das nicht, dann zieht er das nicht zurück, das bleibt bestehen. Gott sei Dank hat sich in den vergangenen 50 Jahren dann doch einiges entwickelt. Und wir haben dann eine Formulierung gefunden, die in der Präambel, also sozusagen in den grundlegenden 5 Sätzen unserer Kirchenverfassung ihren Platz gefunden hat, die diese Geschwisterlichkeit zwischen Juden und Christen deutlich macht. Ich gestehe, die Diskussion war nicht einfach. Da gibt es immer noch häufig extremere Positionen. Die Frage hat sich gestellt, ja, dürfen wir dann unter den Kindern Israels noch Mission betreiben? Dürfen wir ihnen von Jesus erzählen oder müssen wir uns da einen Maulkorb umlegen? Wie ist unser Umgang mit den sogenannten messianischen Juden? Juden, die Jesus als den Messias anerkennen, aber sich nicht taufen lassen, weil sie ja Juden bleiben wollen und einfach sehen, der Messias war da. Da gab es noch eine ganze Reihe von schwierigen Gesprächen und Positionierungen. Es gab Verfechter, die gesagt haben, man darf nicht unter Juden missionieren. Und andere haben gesagt, man muss. Und was ist der Weg? Es gibt keinen Mittelweg. Aber es gibt einen Weg der Offenheit, dass man nämlich miteinander redet. Dass das Gespräch zwischen Christen und Juden niemals abreißt. Dass Christen in aller Überzeugung und mit aller Offenheit auch Juden gegenüber über ihren Glauben reden können, ihnen von Jesus erzählen dürfen. Und dass die Juden auch erzählen können, wo ihr Herz schlägt und wir hören es geschwisterlich an. Keiner soll den anderen über den Tisch ziehen, keiner soll den anderen bevormunden. Jeder soll in Achtung, Offenheit und Ehrlichkeit über seinen Glauben reden können. Ich denke, das ist nicht nur ein Modell, das zwischen Juden und Christen gut seinen Platz hat, sondern das hat auch unter Angehörigen anderer Religionen seinen Platz. Denn in den Herzen der Menschen bewegt sich dann etwas, wenn Gott etwas bewirkt und nicht, wer die schlagenderen Argumente hat. Das mal an die Adresse derer gesagt, die meinen, mit Gewalt irgendwelche religiösen Überzeugungen anderen überstülpen zu können. Aber warum das Ganze? Auch da liefert uns Paulus wieder eine gute Antwort. Warum ist Jesus nicht gekommen, Und ganz Israel hat erkannt, das ist der Messias. Und mit diesem Bewusstsein, diesem gemeinsamen Bewusstsein, ist die Kunde von Gottes Sohn, der in die Welt gekommen ist, durch die Welt gerast. Warum nicht? Die Antwort liefert Paulus, wenn er sagt, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam. Alle. Uns auch. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir doch, dass das zu unserer Persönlichkeit dazugehört. Jeder von uns war schon mal ungehorsam. Frühestens als Kinder haben wir gegen die Eltern rebelliert. Ganz wenige waren so brav, dass sie nie Nein gesagt haben. Ganz wenige haben sich dem Ungehorsam erwehren können. Aber eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nein. Jeder ist es. Das gehört zu unserer menschlichen Natur dazu. Ganz egal, wer oder was wir sind. Und Paulus sagt, Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam. Und warum? Damit er sich aller erbarme. Wenn wir alle so perfekt wären, alle alles richtig machen würden, unsere katholischen Geschwister würden sagen, wenn es uns gelänge, komplett heiligmäßig zu leben, dann würden wir uns ja größer machen, als wir eigentlich sind. Wir wissen im Grunde unseres Herzens, dass wir angewiesen sind auf Gottes Liebe, auf Gottes Begleitung und eben auf Gottes Erbarmen. Wir wissen, wie alle Menschen auf dieser Welt, dass wir fehlerhaft sind, Fehler machen, dass wir in Situationen kommen, die wir bereuen. Und das ist ja gerade das, was uns hilft und trägt, dass wir im Grunde unseres Herzens sicher sein können, dass Gott uns gnädig ist und sich unser erbarmt. Uns Christen gegenüber, aber auch den Juden gegenüber. Und vielleicht hat er sich auch denen gegenüber erbarmt, wenn sie sich bewusst geworden sind, was sie angerichtet haben, die so viele Gräuel im letzten Jahrhundert oder gar Jahrtausend zu verantworten hatten. Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, damit er sich aller erbarme. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.